Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr sei mit euch.
Liebe Gemeinde, seid alle ganz herzlich gegrüßt heute am 20. Sonntag nach Trinitatis zu unserem Gottesdienst. Gestern kam es in den Nachrichten, ich hätte es sonst nicht gewusst, dass die Juden auf der ganzen Welt und in Israel natürlich auch gestern Yom Kippur gefeiert haben, diesen höchsten Feiertag im Judentum. Nun ist ja dieser Versöhnungstag nicht ein Feiertag, wie wir so übliche Feiertage haben, mit viel Essen und Trinken und Besuche machen, sondern es ist eigentlich ein Feiertag kollektiven Gedenkens, ein Fastentag, wo gläubige Juden den ganzen Tag nichts essen, wo sie sich daran erinnern, an ihre Sünden, wo sie sich daran erinnern an die schweren Zeiten, die sie als Volk Israel durchmachen mussten und wo sie sich ganz neu besinnen auf Gott, ihren Herrn. Das finde ich beeindruckend. Und so bitte ich Gott, dass er sein Volk segnet und uns auch segnet und auch diesen Gottesdienst. Amen.
Herr, erbarme dich. Christe eleison, Christe erbarme dich. Kyrie eleison, Herr, erbarm dich über uns. Ehre sei Gott in der Höhe, und auf Erden Fried, dem Menschen sein Wohlgefallen. Amen. Lasst uns beten. Du Gott des Himmels und der Erde, du hast in dieser Welt mit deiner Gemeinde viel vor. Wir bitten dich, bereite uns zu dem Dienst, den du dir vorstellst. Steh uns bei. Deine Gegenwart führe uns in die Stille. Deine Verheißung lass uns geborgen sein. Dein Wort öffne uns für den Auftrag. Dein Geist verbinde uns zu gelebter Gemeinschaft. Gib uns allen Mut und ein befreites Herz, deinem guten Willen zu entsprechen, heute und morgen und bis in deine Ewigkeit. Amen.
Die Epistel für diesen 20. Sonntag nach Trinitatis steht im zweiten Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth im dritten Kapitel. Es ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid durch unseren Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir tüchtig sind von uns selber, uns etwas zuzurechnen als von uns selber, sondern dass wir tüchtig sind, ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Wenn aber der Dienst, der den Tod bringt und der mit Buchstaben in Stein gehauen war, Herrlichkeit hatte, so dass die Israeliten das Angesicht des Mose nicht ansehen konnten, wegen der Herrlichkeit auf seinem Angesicht, die doch aufhörte, wie sollte nicht der Dienst, der den Geist gibt, viel mehr Herrlichkeit haben? Denn wenn der Dienst, der zur Verdammnis führt, Herrlichkeit hatte, wie viel mehr hat der Dienst, der zur Gerechtigkeit führt, überschwängliche Herrlichkeit? Worte der Heiligen Schrift. Das Evangelium für diesen Sonntag steht bei Markus im 10. Kapitel. Pharisäer traten zu Jesus und fragten ihn, ob es einem Mann erlaubt sei, sich von seiner Frau zu scheiden, und versuchten ihn damit. Er antwortete aber und sprach zu ihnen, was hat euch Mose geboten? Sie sprachen, Mose hat zugelassen, einen Scheidebrief zu schreiben und sich zu scheiden. Jesus aber sprach zu ihnen, um eures Herzens Härte willen hat er euch dieses Gebot geschrieben. Aber von Anfang der Schöpfung an hat Gott sie geschaffen als Mann und Frau. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und im Haus fragten ihn die Jünger abermals danach. Und er sprach zu ihnen, wer sich scheidet von seiner Frau und heiratet eine andere, der bricht ihr gegenüber die Ehe. Und wenn die Frau sich scheidet von ihrem Mann und heiratet einen anderen, bricht sie die Ehe. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lasst uns gemeinsam unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erden, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Aus Johannes 9. Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der war blind geboren. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortet: Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei, strich den Brei auf die Augen des Blinden und er sprach zu ihm: Geh zum Teich Siloa, das heißt übersetzt gesandt, und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Lasst uns in der Stille beten. Da ist so vieles, Herr, was wir nicht sehen und nicht verstehen. Und deshalb kommen wir zu dir, damit du uns sehend machst und verständig. Komm mit deiner Gnade und hilf uns. Amen. Ja, liebe Gemeinde, für die meisten von uns sind Begegnungen mit blinden Menschen wahrscheinlich sehr selten. Könnte sein, dass manche auch noch gar keinen Blinden. Habt ihr schon mal Blinde gesehen? Seid ihr schon mal einem blinden Menschen begegnet? Ich meine nicht im Internet und nicht im Fernsehen, sondern so richtig. Habt ihr schon mal einen Blinden und auch mit ihm gesprochen? Nee, ne? Also die Möglichkeiten, tatsächlich mit Blinden Kontakt zu haben, sind in Sosa eher dünn. Blind sein. Für Sehende ist das nahezu unvorstellbar. Denn wir nehmen so unglaublich viel über die Augen wahr. Nicht nur Licht und Dunkel. Natur, Landschaften, Verkehr, die Mimik und Gesichtsausdrücke anderer Menschen. Aber dann natürlich Fernsehen, Computer, Handy, Werbung. Selbst Musik können wir ja heute nicht mehr hören, ohne dass dabei gleichzeitig immer ein Video läuft. Das Hören allein reicht uns nicht. Zu jedem Rockkonzert gehört eine riesige Bühnenshow, Musik für die Augen. Und längst haben wir aufgehört, einfach nur zu telefonieren, sondern wir schicken Texte mit bunten Bildern und Videos von jedem Ort der Erde überall hin. Wir modernen Menschen sind auf visuelle Wahrnehmung ausgerichtet. Da ist die Frage wohl erlaubt, zu fragen, wie kommt man als Blinder eigentlich heute zurecht? Blindheit. Von einem blinden Menschen handelt die Geschichte aus dem Johannesevangelium. Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Jesus kommt gerade aus dem Tempel. Das achte Kapitel, also das Vorgängerkapitel des Johannesevangeliums, berichtet davon, dass er eine ganze Anzahl von heftigen Auseinandersetzungen hatte. Es geht um Ehre, es geht um Tod, um Ewigkeit, es geht um die Frage der Autorität. Am Ende dieser Streitgespräche nehmen die Leute Steine in die Hand und werfen sie auf Jesus. Sie wollen ihn verletzen, vielleicht auch mehr. Zu unglaubwürdig, zu unverständlich war ihnen das, was Jesus da zum Teil geäußert hat. Vor den Steinen, so sagt es Johannes, hat sich Jesus versteckt. Und dann hat er den Tempel verlassen. Der Evangelist sagt es nicht ganz explizit, aber man muss die Szene wohl im Sinne einer Flucht verstehen. Jesus flieht vor der physischen Gewalt seiner Gegner. Noch. Es kommt die Zeit, da wird er nicht mehr fliehen, da wird er sich ihnen ausliefern. Aber noch ist die Zeit nicht da. Vermutlich in der Nähe des Teiches Siloa, also im Süden der Stadt, sitzt jetzt nun dieser Blinde am Weg. Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Das fragen die Jünger. Warum geht es dem so schlecht? In Variationen kennen wir diese Frage. Manchmal ist es ja auch gar keine Frage, manchmal ist es eher eine Feststellung. Und manchmal, mit Schrecken höre ich, ist es auch eine Feststellung, die mit so etwas wie Genugtuung ausgesprochen wird. Die Jünger formulieren aus ihrem religiösen Verständnis heraus: Wenn einer blind ist, von Geburt blind, dann muss eine Schuld dahinter stehen. Ist er also selber schuld? Ist er vor seiner Geburt schuldig geworden? Oder ist möglicherweise die Blindheit eine vorzeitige Strafe für eine Schuld, die er nachher erst begeht? Von der Gott aber natürlich vorher auch schon wusste? Oder trägt er schlicht die Konsequenzen für die Schuld seiner Eltern? Das war so die Vorstellung, die damals durchaus verbreitet war. Obwohl bereits im Alten Testament der Zusammenhang von menschlicher Schuld und einem darauf folgenden Unglück als quasi Strafe Gottes deutlich abgelehnt wird. Aber das hat natürlich was mit Erfahrung zu tun. Wir wissen, es gibt menschliches Fehlverhalten, das sich in seinen Konsequenzen auch über die nächsten Generationen auswirkt. Da ist es dann manchmal so, dass Kinder die Konsequenzen aus Schuld und Fehlverhalten anderer tragen. Wir wissen heute vieles, verantwortungsvolle Eltern achten auf ein gesundes Leben schon während der Schwangerschaft. Sie vermeiden diverse Gifte, mit denen wir ja ansonsten gerne mal unser Leben versüßen, damit das Kind keinen Schaden nimmt. Soweit wir das in der Hand haben und darauf achten können, tun wir das. Manchmal aber hilft das alles nicht. Und manchmal hilft es deshalb nicht, weil andere eben nicht so verantwortungsvoll sind, weil sie um des Profites willen billigend den Schaden anderer in Kauf nehmen. Ulrich Bach, Pfarrer, der sein gesamtes Berufsleben nach einer Erkrankung an Kinderlähmung im Rollstuhl verbrachte, erzählt von einem Gespräch mit seiner Tochter. Unsere Tochter Cornelia, so sagt er, ist Jahrgang 1961. Meine Frau war mit ihr schwanger. In jeder Apotheke damals gab es Contergan zu kaufen. Mindestens die Älteren werden
bei dem Stichwort wissen, worum es geht. Cornelia mag 16 oder 17 oder 18 Jahre alt gewesen sein. Da hat sie wieder einmal eine gleichaltrige, kontergan-geschädigte Kameradin besucht. Kontergan ist ein Arzneimittel, das die Kinder mit Verkrüppelungen auf die Welt hat kommen lassen. Keine Arme, keine Beine. Also die Tochter kommt zurück, anschließend schaut sie mich grübelnd an. Du, Papa, warum hat Mama das Zeug nicht gefressen? Sagt sie. Wenn ich mir vorstelle, das wäre mir passiert und ich könnte zum Beispiel nie wieder Gitarre spielen. Papa, du hast Theologie studiert, erklär mir bitte das Rätsel, wieso meine Freundin keine Arme hat. Nein, genauso groß ist das Rätsel, warum ich Arme habe. Also, wer ist schuld, dass die Freundin keine Arme hat? Wer ist schuld, dass der Mann da am Wege blind ist? Wer ist schuld? Und dann kommt manchmal eben auch die Frage, warum Gott hast du es zugelassen? Hättest du das nicht verhindern können? Das ist eine zulässige Frage. Wobei ich tatsächlich glaube, dass es bei Gott keine unzulässigen Fragen gibt. Wir scheuen uns manchmal vor bestimmten Fragen und sagen, sowas fragt man nicht. Gott entzieht sich keiner Frage. Das ist meine Erfahrung. Gott lässt auch diese Frage zu. Aber wie mit allen Fragen, die man stellt, jedenfalls wenn man sie an Gott stellt, ist es so, alle Fragen sind zulässig, alle Fragen sind aber eben auch gefährlich. Denn wer Gott so fragt, der wird in Gottes Antwort möglicherweise auch gleich selbst in Frage gestellt. Im Alten Testament finden wir den Hiob, der versucht mit Gott zu rechten, mit ihm zu streiten, zu kämpfen, wegen des Unglücks, das ihn getroffen hat. Die Antwort Gottes wirft ihn völlig aus der Bahn. So sehr wirft ihn die Antwort Gottes aus der Bahn, dass er schließlich am Leben selbst verzweifelt. Man muss das Hiob-Buch immer bis zum Ende lesen, um zu entdecken, dass Gott am Ende dem Hiob das Leben neu eröffnet. Wer vorher abbricht, der verpasst das Entscheidende. Sehen Sie, ich kann Gott fragen nach dem Warum. Warum ist mein Kind so krank? Das werden sich vielleicht die Eltern des Blinden oft gefragt haben. Warum hat mein Mann mich verlassen? Warum musste meine Frau so früh sterben? Warum ist ausgerechnet mir dieser Unfall passiert? Wir können Gott fragen. Aber wir müssen uns auch gefallen lassen, dass Gott antwortet. Und mitunter möglicherweise so antwortet, wie es mir nicht gefällt. Wichtig, so denke ich, ist es dabei, Geduld zu haben und die grundsätzlichen Dinge Gottes nicht zu vergessen. Gott ist ein Gott der Liebe. Er will uns ins Leben leiten. Darum hat er bei seinen Antworten auch seinen eigenen Zeitplan im Blick. Denn manchmal ist das so, auch das ist eine durchaus menschliche Erfahrung, manchmal ist es so, dass richtige Antworten falsch werden, wenn sie zur falschen Zeit gegeben werden. Die Antwort Jesu auf die Frage seiner Jünger wollen wir gleich nochmal hören. Aber vorher möchte ich nochmal ganz kurz auf diese letzte Frage des Mädchens hinweisen von der Geschichte, die wir gerade gehört haben. Die sagt, erklär mir bitte das Rätsel, hatte sie gefragt, wieso meine Freundin keine Arme hat. Nein, genauso groß ist das Rätsel, warum ich Arme habe. Die Frage nach dem Unglück liegt uns oft auf den Lippen. Aber, und deswegen ist diese Frage so erstaunlich, das Gute des Lebens ist uns ja meist keine Frage wert. Warum habe ich eigentlich Arme? Warum kann ich sehen? Warum kann ich gehen? Warum kann ich heute hier in diesem Gottesdienst sein? Warum habe ich zu essen? Warum kann ich eigentlich lesen und schreiben? Warum habe ich so eine gute Familie? Warum habe ausgerechnet ich Arbeit? Warum geht es mir eigentlich so gut? Manchmal kommen die Fragen und die Spötter antworten, weil ich es verdient habe. Der Christ antwortet, Herr, ich danke dir, dass du mich segnest. Aber zur Antwort Jesu. Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, als er blind geboren ist? Jesus antwortet, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Sehen Sie, wie auch wir in der Regel jedenfalls, so fragen eben auch die Jünger nach dem Warum. Sie fragen nach der Vergangenheit. Wo kommt das her? Dieses Unglück, diese Krankheit. Und Jesus antwortet auf eine andere Frage, macht er manchmal hier auch. Er antwortet auf die Frage, wozu? Er antwortet auf die Frage nach dem Ziel. Wo führt das hin? Die Jünger fragen nach der Schuld, Jesus klärt den Sinn. Und das ist der Punkt, der möglicherweise tatsächlich viele abstößt. Denn nach Überzeugung vieler ist doch alles Leiden in dieser Welt sinnlos. Und jeder Versuch, ihm ein Weg, dem, der nicht glaubt, muss tatsächlich jedes Leiden sinnlos sein. Dem, der an Jesus als den Heiland glauben kann, dem begegnet Gott als der, der selbst dem Leiden Sinn abzugewinnen vermag, indem er es überwindet. Gott erweist sich als der, der heilt. An diesem Blinden, so sagt Jesus, sollen die Werke Gottes offenbar werden. Und nicht nur an ihm. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Das ist eine elementare Glaubenserfahrung. Gott möchte uns als der Heilende begegnen, als der, der Krankheit und Unglück, ja, der sogar den Tod zu überwinden vermag. Wer an den Sohn glaubt, sagt das Johannesevangelium, der hat das ewige Leben. Jesus heilt diesen Blinden, zunächst seine Augen, auf etwas merkwürdige Weise, wie ich zugebe, mit Lehm und Speichel. Das ist ein bisschen seltsam. Und mit dem Auftrag, sich im nahen Teich die Augen auszuwaschen. Aber Jesus tut das, was der Blinde offensichtlich braucht. Dass dann aber doch mehr als die Augen heil werden, das zeigt uns der Fortgang des Kapitels. Da sehen wir den Blinden wieder. Und jetzt sitzt er nicht mehr am Rand und schreit und bettelt, sondern er legt Zeugnis ab für die Heilung, die Gott an ihm durch Jesus getan hat. Und wenn man die Texte liest, dann spürt man das ab. Er tut das mit einer erstaunlichen Kraft. Und ich frage mich, wo nimmt er das her? Er ist seit Geburt blind. Und jetzt ist er gerade mal eben wieder sehend und kann sehr viel mehr als sehen. Er kann Zeugnis ablegen. Er kann predigen. Er tut das mit einer bemerkenswerten Dynamik. Mit seinen Augen hat Gott auch die Wunden seiner Seele geheilt. Das Leben, jedes Leben auf dieser Erde findet unter den Bedingungen Gottes statt. Es ist nicht egal, ob ich Christ bin oder Atheist. Es ist nicht egal, ob ich sonntags vormittags zum Gottesdienst gehe oder in den Hundezüchterverein. Gott soll ich mein Leben anvertrauen, mit all dem Guten und all dem Schlechten, damit Gott übrigens beides, das Gute und das Schlechte, heil machen kann, segnen kann. Gott schenke uns die Freiheit, unser Leid, unsere Schuld, unser ganzes Leben in seine Hände zu legen. Und dann kommt Gott und begegnet uns als unser, als mein und dein Heiland. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist denn alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus, unserem Herrn. Amen. Ein paar Dinge zur Information. Das Dankopfer heute ist für die eigene Gemeinde bestimmt. Ein Dankeschön an die Allianz-Posaunenchöre. Trotz des kalten Wetters haben wir eine wunderbare Abendmusik zum Kirchweihfest gehabt, gut besucht. Die Dinge, die Gelder, die zusammengekommen sind, zusammengelegt worden sind dort, haben gereicht, um Verpflegung und das Notwendige zu decken. Und der Rest geht an die drei Chöre, die mitgewirkt haben. Heute um 11 Uhr ist Kindergottesdienst und Lämmergruppe. Morgen Abend um 19.30 Uhr ist Allianzgebet der Frauen im Eckzimmer. Und zur gleichen Zeit Allianzgebet der Männer in der Gemeinschaft. Am Mittwoch, 14 Uhr, kommt die Frau Esbig und macht Hörgeschädigtenberatung. 14.30 Uhr ist dann Frauennachmittag. In dieser Woche findet keine Bibelstunde statt, der Pfarrer fehlt. Kommt aber die Woche drauf wieder. Am kommenden Sonntag ist um 9.30 Uhr Gottesdienst, 11 Uhr Kindergottesdienst. Der Wochenspruch. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Und was der Herr von dir fordert, nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Wir haben ein schönes Erntedankfest gefeiert und haben uns gefreut, aber in der Gemeinde gibt es immer auch Traurigkeiten. Ich bitte Sie, sich zu erheben. Aus unserer Gemeinde verstorben und bestattet wurden Frau Evi Unger im Alter von 83 Jahren und Frau Karin Mittelbach im Alter von 81 Jahren. Wir danken dir, Herr, für all die Jahre, in denen du Leben geschenkt hast. Hab Dank für alles Gute, das gelungen ist. Hab Dank für alles, was nicht gelungen ist, indem du dann doch mit deinem Segen begegnet bist. Du verwandelst alles, damit es Segen hat und Segen bringt. Für die Familien bitten wir, dass du ihnen nahe bist, auch jetzt in den gerade nächsten Tagen und Wochen. Und dass du den Tränen begegnest und nahe kommst und tröstest und hilfst und uns sehen lässt, dass mit dem Tod das Leben nicht endet, sondern du den Tod mit dem Leben überwindest. Dafür hab Dank, Herr. Amen. Vielen Dank. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Das nächste Lied wollen wir singen und dazu die Gaben zusammenlegen. Ja, Herr, du denkst an diese ganze Erde, die du geschaffen hast. Und dann nehmen wir mit Staunen wahr, du denkst auch an unsere Gemeinde, an unser kleines Dorf. Und du gibst, was wir brauchen. Und du segnest. Wir haben es erlebt und erleben es jeden Tag wieder. Du segnest. Mit dem, was uns noch fehlt, können wir zu dir kommen und dich bitten und du hilfst. Darum bitten wir dich. Segne diese Gaben. Dir sei Lob und Preis. Amen. Lasst uns aufstehen und Fürbitte halten. Vater im Himmel, du sammelst uns und du sammelst uns unter dem Kreuz. Und du sammelst uns zur Gewissheit, dass der, der dort hängt, der Lebendige ist. An diesem Ort rufst du Menschen in deine Gemeinde. Du gibst uns deine Verheißung. Du hörst uns an in unserem Lob und in unserer Klage.
Bei dir sollen wir ein Zuhause haben, für Zeit und Ewigkeit. Dir vertrauen wir. Und deshalb rufen wir dich an, Herr, erbarme dich. Hilfe, dass in dieser Kirche, in diesem Dorf, die frohe Botschaft allezeit klar und unverfälscht gepredigt wird. Dass nicht Menschenfurcht und Überheblichkeit dabei entdeckt werden. Lass alles Reden in Liebe geschehen. Richte uns auf mit deiner befreienden Wahrheit. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Alle, die sich am Altar zum Abendmahl versammeln, lass Gemeinschaft in Christus, Vergebung und Trost, Leben und Freude empfangen. Mach uns dankbar für deine Gaben. Lass niemanden ungesegnet bleiben, der in dieser Kirche zu dir betet und hier die Stille finden möchte, in die du hineinkommst. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Erfülle deine Gemeinde und alle Gemeinden deiner weltweiten Kirche. Leite alle, die Verantwortung tragen in dieser Welt, zum Frieden. Hilf mit deinem Heiligen Geist überall, dass gute Entscheidungen getroffen werden, die nicht den Tod, sondern das Leben im Sinn haben. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Gemeinsam lasst uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasst uns vom Lied 171 die erste und vierte Strophe singen. Gehet hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir Frieden. Amen.